Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die UBS speckt ab. Die Großbank trennt sich weitgehend von ihrer Investmentsparte und streicht weltweit knapp 10.000 Stellen.
Wir wollen eine UBS schaffen, die einfach kundenfokussiert ist und einfacher ist zu verstehen.
Sagt UBS-Chef Sergio Ermotti. Wir fragen, ist das ein längst fälliger Befreiungsschlag oder das Signal für andere Großbanken? Dann Sandy bläst die Backen auf. Der Hurrikan fordert mindestens 30 Tote und verdrängt sogar den amerikanischen Wahlkampf. Schluss mit dem Frauenhandel. Fragt sich nur, ob das besser geht mit oder ohne das Tänzerinnenstatut. Und schließlich...
The name is Malia. Vijay Malia.
My name is Vijay.
Willkommen in der Welt von Vijay Malia, dem König der guten Zeiten, der auch König der Lüfte sein wollte und in Indien glorios scheiterte. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. UBS-Chef Sergio Ermotti ergreift drastische Maßnahmen. In einem beispiellosen Konzernumbau schließt der CEO der mächtigsten Schweizer Bank einen Großteil der milliardenschweren Investmentbankabteilung. 10.000 Stellen werden gestrichen, vor allem in New York und in London. Aber auch die Schweiz ist betroffen. Hier verschwinden in den nächsten 3 Jahren 2.500 Stellen. Evelyn Kobler.
Die UBS will schrumpfen, und zwar drastisch. Die größte Schweizer Bank will weltweit 10.000 Stellen streichen und damit die Belegschaft innerhalb von 3 Jahren auf noch 54.000 Angestellte verkleinern. Kommuniziert hat das CEO Sergio Ermotti so.
Ja, war eine sehr harte Entscheidung für uns und es fällt uns nicht leid. Aber leider ist notwendig, weil wir müssen uns an der neuen Gegebenheiten anpassen.
Mit diesen neuen Gegebenheiten meint der UBS-Chef das Bankgeschäft, das seit der Krise lahmt, die Konjunktur, die schwächelt, das Bankgeheimnis, das zunehmend unter Druck steht, aber auch die Regulierung, die verschärft worden ist. Die UBS stoppt vor allem sehr riskante Geschäfte, wie zum Beispiel den Handel mit hochriskanten Finanzprodukten. Entsprechend fallen vor allem Bankjobs in London und New York weg. Betroffen sind aber auch Angestellte in der Schweiz. Rund 2.500 im Controlling, in der Verwaltung oder in der IT. Angestellte, die das Investmentbankgeschäft unterstützt haben und die ihr Büro vor allem im Grossraum Zürich haben. Dieter Bierger, der Präsident der UBS-internen Arbeitnehmervertretung, er zeigt trotz allem bis zu einem gewissen Grad Verständnis für den Stellenabbau.
Dass Anpassungen in den Strukturen der UBS vorgenommen werden sollen, dass etwas geplant ist, das war wohl offensichtlich. Darüber waren wir nicht überrascht. Überrascht sind wir dann über die Größe schlussendlich von diesem angekündigten Mitarbeiterabbau.
Bierger hofft nun, dass die UBS möglichst wenig Kündigungen verschicken muss, dass Jobwechsel und Pensionierungen das Problem entschärfen, wie das auch schon in der Vergangenheit funktioniert hat.
Evelyn Kobler. Das neue Gesicht der UBS, das zeigen wir Ihnen gleich näher, nach den Nachrichten des Tages mit Bettina Studer.
Im Nordosten der USA werden zunehmend die Schäden sichtbar, die der Wirbelsturm Sandy angerichtet hat. Experten gehen derzeit von einer Schadenssumme von rund 20 Milliarden Dollar aus. Aus 7 Bundesstaaten wurden bisher mindestens 30 Todesopfer gemeldet. Hunderttausende von Menschen mussten evakuiert werden, rund 8 Millionen sind ohne Strom. 3 Atomkraftwerke wurden aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. In New York blieben die 3 Flughäfen geschlossen, Teile der U-Bahn sind überflutet. Die New Yorker Börse blieb den 2. Tag in Folge geschlossen. In New Jersey wurden weite Küstenabschnitte von einer 4 Meter hohen Welle überflutet. In höheren Lagen im Inland fielen große Schneemengen. Bund und Kantone haben das Gebäudesanierungsprogramm um 1 Jahr verlängert. Damit gilt die Vereinbarung neu bis Ende 2015. Zusätzliche rund 110 Millionen Franken stehen zur Verfügung. Umbauten, die Kriterien für die Förderung erfüllen, also energetisch saniert werden, erhalten finanzielle Unterstützung aus der CO2-Abgabe. Diese soll ab 2014 erhöht werden, womit mehr Mittel in das Gebäudesanierungsprogramm fließen könnten. Der Bundesrat will, dass Frauen von Staaten außerhalb der EU und der EFTA in der Schweiz nicht mehr als Kabaretttänzerinnen arbeiten können. Die entsprechende Bewilligung soll abgeschafft werden. Dagegen wehren sich die Kabarettbetreiber und der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Sie haben Justizministerin Sommaruga eine Petition mit rund 5000 Unterschriften übergeben. Wäre das Tänzerinnenstatut abgeschafft, würden die Frauen trotzdem in die Schweiz reisen und einfach illegal arbeiten, sagen die Petitionäre. Gemäß der Tourismusprognose von BAK Basel wird sich der Rückgang der Hotelübernachtungen in der Schweiz im Winter verlangsamen. Das Minus soll 0,9% betragen, nach einem Einbruch von schätzungsweise 3,1% im letzten Sommer. Mittelfristig ist BAK Basel optimistisch und prognostiziert ein deutliches Plus bei den Logiernächten von fast 2% im Jahr 2014 und fast 3% 2015. Die Regierung des Kantons Zürich sagt Ja zum Fluglärmvertrag mit Deutschland, allerdings mit großer Zurückhaltung. Der Regierungsrat stört sich etwa daran, dass mehr Anflüge über Schweizer Gebiet vorgesehen sind. Gemäß Staatsvertrag sollen Anflüge Richtung Zürich am Abend 3 Stunden früher als heute über Schweizer Gebiet stattfinden. Deutschland verzichtet dafür auf eine zahlenmäßige Begrenzung der Anflüge. Die Angestellten des Kantons Luzern akzeptieren die Einsparungen nicht, die der Regierungsrat beim Personal angekündigt hat. Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Luzerner Personalorganisationen haben die Einsparungen einen Qualitätsabbau zur Folge. Der Luzerner Regierungsrat hat am Morgen mit dem Budget für das nächste Jahr ein Sparprogramm präsentiert, zu welchem auch ein Personalstopp gehört. 26 Stellen beim Kanton sollen gestrichen werden. 2 internationale Großkonzerne haben beschlossen, in Bern eine gemeinsame Tochterfirma anzusiedeln. Dadurch sollen in einem ersten Schritt rund 30 Kaderstellen entstehen. Bei den beiden Firmen handelt es sich um die britische Alliance Boots, die weltweit 170.000 Apotheken versorgt, und um die US-Firma Walgreens. Ihr gehören in den Vereinigten Staaten 7.900 Apotheken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.633 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index unverändert bei 0 Punkten. Der Euro wird zu 1.2083 gehandelt, der Dollar zu 93,20 Rappen. Das Wetter, morgen Mittwoch ist es im Norden noch zeitweise sonnig, im Süden und in den Alpen wird es zunehmend bewölkt und es gibt etwas Niederschlag. Die Temperatur um 8 Grad mit Föhn bis 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die UBS schrumpft ihr Investmentbanking. Ein logischer Schritt, meint Bankenprofessor Manuel Ammann.
Die Politik hat nie gesagt, die UBS müsse das Investmentbanking herunterfahren. Die Politik hat aber gesagt, dass sie eine sichere UBS wolle und entsprechend reagiert jetzt die UBS auf diese neuen Rahmenbedingungen.
Die Folgen spüren vor allem die Banker in der Londoner City. Dann, wenn geballte Naturgewalt auf Zentren trifft. Der Hurricane Sandy schlägt eine Schneise der Zerstörung. Wenn gut gemeint plötzlich ins Gegenteil kippt, der Streit um den wirksamen Schutz ausländischer Tänzerinnen. Und schließlich...
Der Gotthauf, versteht er? Der Gotthauf, oder? Der Gotthauf müsst ihr wissen, weil der Gotthauf, weil der Gotthauf dann im Emmental, der Gotthauf dann als Pfarrer, wenn man darum beim Gotthauf schaut.
Ja, der Gotthelf. Auch 160 Jahre nach seinem Tod sorgt er für Unfrieden und für neue Bücher. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Die Zeiten, in denen die UBS das große Rad drehte, die sind also endgültig vorbei. Die UBS zerschlägt ihr umstrittenes Investmentbanking. Bis zu 10.000 Stellen werden gestrichen. So radikal geht neben der UBS noch keine andere Bank vor. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Die UBS kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Denn die Forcierung des Investmentbankings brachte der Großbank vor allem massive Verluste, stürzte sie in eine Existenzkrise und ramponierte ihren Ruf. Damit soll Schluss sein. Konzernchef Sergio Ermotti.
Wir müssen jetzt Klarheit schaffen. Wir müssen ganz genau zeigen zu unseren Kunden, unseren Mitarbeitern, unseren Aktionären, wo wir gehen wollen.
Das 2005 unter Marcel Ospel gesteckte Ziel, weltweit die Nummer 1 im Investmentbanking zu werden, blieb für die UBS unerreichbar. Und nun läutet mit Ermotti ausgerechnet ein früherer Investmentbanker das Ende dieser Sparte ein. Das fällt ihm hörbar schwer.
Die Investmentbank spielt weiterhin eine sehr wichtige Rolle, nicht nur für unsere Vermögensverwaltungsgeschäft, sondern auch in der Schweiz für unser Firmenkundengeschäft, für unsere institutionelle Geschäfte.
Sehr wichtig aber, wie Konzernchef Ermotti behauptet, wird das Investmentbanking in Zukunft nicht mehr sein. Verwaltungsratspräsident Axel Weber gegenüber der ARD:
Es ist in der Tat so, dass die Bank der Zukunft eher wie die Banken der 90er Jahre im Investmentbanking agieren müssen.
Axel Weber ist als früherer Chef der Deutschen Bundesbank der Finanzmarktstabilität verpflichtet und steht den Auswüchsen im Investmentbanking kritisch gegenüber. Er will das Investmentbanking also radikal zurückstutzen auf seine ursprünglichen Funktionen, Unternehmen bei Übernahmen und Fusionen beraten, Börsengänge organisieren. Das Investmentbanking soll kein Spielcasino mehr sein, sondern im Dienste der Unternehmen und reicher Kunden stehen, die ihr Vermögen der UBS anvertrauen, möglichst zur Vermehrung, sei es mit klassischen Aktien- oder Devisengeschäften, sei es im Handel mit Edelmetallen.
Wir werden aussteigen von allen Bereichen, die unter den neuen Vorschriften nicht profitabel sind, nicht kundenrelevant sind oder zu riskant sind und kompliziert sind. Wir wollen eine UBS schaffen, die einfach kundenfokussiert ist und einfacher ist zu verstehen.
Und dazu braucht die UBS als Gesamtkonzern nicht mehr 64.000 Angestellte, 54.000 sind genug. Die UBS zieht sich aus jenen Geschäften zurück, die ihr Milliardenverluste eingebrockt haben, der Handel mit Krediten und komplizierten strukturierten Produkten. Diese riskanten Geschäfte müssen künftig mit mehr eigenem Kapital abgesichert werden, so will es die Bankenaufsicht, und das macht diese Geschäfte weniger lukrativ. Doch andere Häuser wie die Deutsche Bank schreiben im Investmentbanking bereits wieder schöne Gewinne. Vor allem das Hypothekengeschäft in den USA, der Auslöser der Finanzkrise, erlebt derzeit eine Renaissance, dank aktiver Mithilfe der US-Notenbank Fed. Das wäre eigentlich reizvoll, aber die UBS mag nicht mehr mitspielen.
Es ist ein notwendiger Umbau, aber wir tun ihn aus einer Position der Stärke,
sagt Verwaltungsratspräsident Weber. Eine Position der Stärke, gemeint ist die florierende Vermögensverwaltung, das einstige und künftige Kerngeschäft. Im dritten Quartal haben Kunden der UBS zusätzliche 12 Milliarden Franken anvertraut, trotz Erosion des Bankgeheimnisses. Alles in allem verwaltet die UBS 2,2 Billionen Franken und gehört damit zu den größten Vermögensverwaltern der Welt. Verwaltungsratspräsident Axel Weber und Konzernchef Sergio Ermotti sehen sich als Wegbereiter in eine neue Bankenzukunft. Vorerst beschreiten sie diesen Weg aber noch allein.
Ivan Lieberherr über das neue Gesicht der UBS. Back to the Future heißt also die neue Losung. Die Einschnitte beim Personal, aber sie sind tief. Manuel Ammann ist Professor und Direktor des Instituts für Banken und Finanzen in St. Gallen. Ich habe ihn gefragt, haben wir jetzt wirklich eine ganz andere UBS als noch gestern?
Die UBS vollzieht tatsächlich einen großen strategischen Schritt. Sie gibt letztlich ihre globalen Investmentbanking-Pläne auf.
Die Riesenverluste, Imageprobleme, strengere Vorschriften fürs Eigenkapital. Wie stark hat dies alles das Umdenken beschleunigt?
Ja, ich denke, es war entscheidend. Ich glaube, es gibt vor allem zwei Faktoren, welche ausschlaggebend waren. Einerseits hat sich das Umfeld an den Finanzmärkten seit der Finanzkrise grundlegend geändert. Es ist nicht mehr so leicht, im Investmentbanking die großen Gewinne zu erwirtschaften. Man kann das nur mit beträchtlichen Risiken tun. Und andererseits sind die Banken und insbesondere die Schweizer Großbanken gehalten, viel mehr Eigenkapital zu besitzen, um eben Verluste abfedern zu können. Und weil man mehr Eigenmittel braucht, wird also Eigenmittel knapper und entsprechend sparsamer muss man diese Eigenmittel einsetzen. Und deshalb werden jetzt vor allem diejenigen Bereiche zurückgefahren, die viel Eigenmittel binden.
Das heißt im Klartext, die UBS ist quasi durch die Politik mitgezwungen worden, sicherer zu werden, weniger risikoreich zu geschäften.
Ja, die Politik hat zwar keine Zwänge aufgestellt in Bezug auf das Geschäftsmodell der Bank. Also die Politik hat nie gesagt, die UBS müsse das Investmentbanking herunterfahren. Die Politik hat aber gesagt, dass sie eine sichere UBS wolle, eine UBS mit mehr Eigenkapital, und entsprechend reagiert jetzt die UBS auf diese neuen Rahmenbedingungen.
Die Investmentabteilung ist quasi die Zockerbude der Großbanken, wenn ich das so salopp formulieren darf. Dort ist das Risiko am höchsten. Sie haben es erwähnt, dort haben sich Top-Händler goldene Nasen verdient. Ist es damit wirklich vorbei?
International gesehen ist es damit sicher noch lange nicht vorbei. Investmentbanking wird ein Geschäft bleiben. Es wird weiter Banken geben, die große Risiken eingehen in diesem Bereich. Aber ich glaube, die Strategie der UBS ist klar, dass eben weg will von diesem Modell.
So radikal wie die UBS hat bisher keine andere Großbank den Kulturwandel markiert. Wie weit ist sie da Vorreiterin für andere, zum Beispiel auch für die CS?
Ich gehe davon aus, dass weitere Banken der UBS folgen werden, weil viele Banken nicht nur in der Schweiz, vor allem auch im Ausland, über relativ wenig Eigenkapital verfügen. Es wird Druck kommen, früher oder später diese Eigenmittel zu erhöhen. Und das kann man auf zwei Arten tun. Man kann nämlich entweder zusätzliches Kapital von den Aktionären beschaffen oder man kann eben die Risiken herunterfahren und damit auch den Eigenkapitalbedarf reduzieren. Und die Banken machen meistens eine Kombination aus beidem und das resultiert eben in einer tieferen Bilanzsumme, in weniger Risiken, die die Banken noch zu nehmen bereit sind.
Also Sie gehen davon aus, dass andere Banken nachziehen?
Sicherlich nicht alle Banken, aber ich denke, wir werden weitere Banken sehen, große Banken sehen, die ihre Exponierung im Investmentbanking, im Eigenhandel und bei den großen Risiken reduzieren werden.
Die Deutsche Bank hat ja heute quasi einen Kontrapunkt gesetzt. Sie hat Gewinn ausgewiesen und ausgerechnet beim Investmentbanking den größten Anteil gemacht. Ist sie mit ihrem Geschäftsmodell auf dem Holzweg?
Es könnte durchaus sein, dass auch die Deutsche Bank ihr Modell früher oder später überdenken wird. Man muss sich bewusst sein, dass im europäischen Raum noch keine so strengen Eigenmittelvorschriften gelten wie in der Schweiz. Die Schweiz hat da eine Vorreiterrolle übernommen. Und falls das auch im europäischen Ausland geschehen wird, diese Verschärfung der Eigenmittel über den Basel-III-Standard hinaus, dann werden sicher auch einige europäische Banken ihre Geschäftsmodelle überdenken.
Wenn Sie jetzt die UBS anschauen im internationalen Vergleich, schwächt sie ihre Position hier mit dem heutigen Schritt oder stärkt sie sie?
Ja, das ist eben unterschiedlich. Sie schwächt diese Position im Investmentbanking, versucht aber dadurch gezielt die Position in der Vermögensverwaltung zu stärken, indem sie eben sagt, sie geht zurück zu ihrer Kernkompetenz und das ist die Vermögensverwaltung und setzt wieder auf diesen Bereich.
Quasi auf die klassischen Geschäftsbereiche. Seit der Finanzkrise der staatlichen Rettungsaktion 2008 hat sich die UBS nie mehr richtig gefangen. Sind Sie optimistisch, dass sich jetzt das ändert?
Ja, das hängt von vielen Faktoren ab, von der Entwicklung auf den Finanzmärkten, von der Entwicklung auf dem Finanzplatz Schweiz. Ich denke aber grundsätzlich, dass es eine sinnvolle Strategie ist, dass man sich auf die Kernkompetenzen, die man eben hat, konzentriert, dass man also die komparativen Vorteile im Unternehmen sucht und versucht eben daraus das Kapital zu schlagen.
Das waren Auskünfte des Bankenprofessors Manuel Ammann von der Universität St. Gallen. Am kräftigsten stutzt die UBS bei ihrem Personal in London. Die dortige Investmentbank verschwindet praktisch ganz. Denn wie andere europäische Banken hat auch die UBS diese riskanteren Geschäfte vornehmlich in London betrieben. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot.
Die britische Tochter der UBS beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. Davon sind etwa zwei Drittel im riskanteren Investmentbanking tätig. Nach Angaben der UBS werden in London gut 4.000 Arbeitsplätze verschwinden. Aus diesen Angaben darf man schließen, dass diese große Sparte in Großbritannien nahezu oder gänzlich geschlossen wird. Angesichts des Umfangs dieses Rückzugs wirbelte die Reorganisation der UBS in den britischen Medien heute bemerkenswert wenig Staub auf. Die Financial Times hatte allerdings schon letzte Woche ziemlich präzise über den Plan berichtet. Für die Briten stellt sich indessen die Frage, ob die UBS Modellcharakter gewinnen könnte. Der Finanzplatz London ist gewissermaßen die Milchkuh der britischen Volkswirtschaft und des britischen Fiskus. Die einheimischen britischen Banken, die rund die Hälfte des Volumens ausmachen, stehen vor besonderen Problemen. Die feste Absicht der Regierung, bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine deutliche Unterscheidung zwischen dem normalen Bankengeschäft und den Investmentbanken zu erzwingen, verteuert die riskanteren Geschäfte. Diese etwas abschätzig, aber nicht minder zutreffend als Casinos bezeichneten Sparten dürfen das reguläre Spar- und Kreditwesen nicht mehr in den Abgrund ziehen. Deshalb müssen sie sich ihr Kapital separat und damit teurer beschaffen. Royal Bank of Scotland, die zu über 80% dem Staat gehört, hat diesen Sektor schon stark abgebaut. Barclays hat ebenfalls begonnen. Für die rund 250 ausländischen Banken in London stellen sich andere Probleme. Wird ein vom Euroraum ausgegrenztes London weiterhin ein attraktiver Markt bleiben? Auch diese Banken sind mit der sinkenden Gewinnmarge des Investmentbanking konfrontiert. Derzeit beschäftigt der Banken- und Versicherungssektor rund 1 Million Leute im Vereinigten Königreich, rund 40% davon in London. Die Branche trägt über 11% zum gesamten Steueraufkommen bei. Ferner erzielt sie massive Exportüberschüsse, die das riesige Defizit im Güterhandel wenigstens teilweise kompensieren. Ein schrumpfender Finanzsektor hätte somit gravierende Folgen. Doch die Regierung verfolgt genau dieses Ziel. Kein anderes Industrieland hat einen derart großen Bankensektor gemessen an der Wirtschaftsleistung. Diese Abhängigkeit soll abgebaut werden. Dafür soll die Industrie wieder wachsen. Letzteres findet indessen nicht statt. Der Rückzug der UBS sollte Alarmsignale in London auslösen.
Das war Martin Alliot und das waren unsere Berichte zum Umbau bei der UBS. Sturm Sandy ist letzte Nacht mit großer Wucht auf die US-Ostküste getroffen. Mindestens 16 Menschen sind tot, der Sachschaden ist enorm. Noch immer befinden sich ganze Städte und Landstriche im Ausnahmezustand. Die Menschen zwischen North Carolina und Maine machen derweil eine erste Bestandsaufnahme. Jene, die noch Strom haben, oft zu Hause vor dem Fernseher. Beat Soltermann.
Sandy, Sandy, Sandy. Der Sturm ist im US-Frühstücksfernsehen allgegenwärtig. Er ist Thema Nummer 1 in den USA, wichtiger noch als der Präsidentschaftswahlkampf. Die Sender haben heute ihre Reporter wieder an die Ostküste geschickt, dorthin, wo vor ein paar Stunden noch das Wasser hüfthoch stand. Beispiel Asbury Park, New Jersey.
So the water came last night, obviously hit these areas, and then in many cases just funneled down these sidewalks and barreled in the town.
Das Wasser kam vom Atlantik und floss die Straßen runter direkt in die Stadt, berichtet dieser Reporter. Das Wasser sei nun zwar weg, aber überall in den Straßen lägen jetzt Steine rum, Sand und Geröll. Andere Städte und Gebiete entlang der US-Ostküste sind immer noch überschwemmt. Das Wasser fließt kaum ab. Mit dem Wasser zu kämpfen hat auch die größte Stadt der Region, New York City. Gestern stiegen die Wassermassen an der Südspitze Manhattans um 4 Meter an. Salzwasser ist in Tunnels und in mehrere U-Bahn-Stationen eingedrungen. Es wird Tage dauern, bis das Wasser wieder ausgepumpt ist, glauben die Verantwortlichen. Der öffentliche Verkehr in New York liegt auch heute lahm. Viele Gebäude haben außerdem keinen Strom. Das Unispital von New York musste 200 Patienten evakuieren, darunter auch die kleinsten, weil das Notstromaggregat ausgefallen ist. CNN zeigte die Bilder.
That picture is so touching. Nurses had to help babies from the ICU, the intensive care unit, breathe as they carry them down the stairs.
Krankenschwestern müssten 4 Neugeborene beatmen, während sie die Treppe runtertragen, sagt die Moderatorin. Und eine Reporterin des Senders ABC zeigt Bilder eines Tankschiffs. Die Winde haben es auf Staten Island getrieben, wo es nun steht.
This is a giant 160-foot, 700-ton tanker that was just picked up by the Narrows. And dumped here on Front Street. We are on Front Street in Staten Island.
Neben solchen Geschichten versuchen die Medien hier in den USA auch abzuschätzen, wie sich das Wetter entwickelt. Der Sturm Sandy befindet sich nun zwar über Land, aber er bewegt sich offenbar nur langsam in Richtung Kanada weiter. Das bedeutet bis Donnerstag relativ starke Winde zwischen New York und Washington, prognostiziert eine Meteorologin.
So even by Wednesday and into Thursday, New York and Washington have 25 and 35 mile per hour wind gusts. So still a potent storm. So the difficulty with this destruction, trying to clean up.
Und das wiederum könnte die Aufräumarbeiten erschweren. Die sind im Gang. Hier in Washington D.C. zum Beispiel soll die U-Bahn in einigen Stunden wieder fahren. Auch die Bundesbeamten müssen ab morgen Mittwoch wieder ins Büro. Bis die 7 Millionen Haushalte zwischen Maine und North Carolina, die keinen Strom haben, wieder am Netz sind, dauert's allerdings noch länger. Bäume und Äste haben viele Leitungen heruntergerissen. In Kentucky und West Virginia kommt eine weitere Erschwernis dazu. Schnee. Hier sehe es aus wie auf einer Weihnachtspostkarte, sagt der Reporter mit der dicken Winterjacke, der im völlig verschneiten Kingswood, West Virginia steht.
Hey, look at this. It's a beautiful, almost Christmas postcard kind of scene, which wouldn't be bad if it wasn't for the fact that this is the day before Halloween.
Nur sei morgen nicht Weihnachten, sondern Ende Oktober und somit erst Halloween.
Beat Soltermann berichtete aus Washington. Es ist 19 Uhr und gut 26 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und so geht es weiter. Mit Kabaretttänzerinnen, die alle beschützen wollen, mit einem Überflieger, der glamourös abgestürzt ist und mit Erben, die den sittsamen Ruf eines Pfarrers aus dem Emmental unbedingt bewahren wollen. Frauen aus fernen Ländern dürfen in der Schweiz als Kabaretttänzerinnen arbeiten. Sie brauchen dazu allerdings eine Bewilligung für genau diese Arbeit. Damit sollen die Frauen im Rotlichtmilieu geschützt werden. Jetzt will der Bundesrat dieses Tänzerinnenstatut abschaffen und sorgt damit für sehr kontroverse Diskussionen. Selbst die Gewerkschaften sind sich nicht einig darüber, ob das nun gut ist für die Ausländerinnen oder ob es sie erst recht in die Illegalität treibt. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Es klingt paradox. Für beide Seiten steht der Schutz der Kabaretttänzerinnen im Zentrum. Beim Bundesamt für Migration sagt Sprecher Michael Klauser:
Dieses Statut hat klar den Zweck, die Frauen, die in diesen lokalen arbeiten, zu schützen. Und wir haben festgestellt, dass dieser Schutz nicht gewährleistet werden kann.
Denn wie kontrollieren, ob Arbeitsverträge und Statut eingehalten werden? Nach Statut ist es den Frauen verboten, Gäste zum Alkoholkonsum zu ermuntern oder sich zu prostituieren. Das Statut bietet darum lediglich eine Scheinsicherheit. Falsch, heißt es auf der Gegenseite. Das Tänzerinnenstatut gebe den Frauen die Sicherheit, ihre Rechte einzufordern, und sei es auch nur den Lohn. Martha Wicker von Procore hat wenig Verständnis für die Pläne des Bundes. Ihr Netzwerk unterstützt Tänzerinnen und Menschen im Sexgewerbe.
Wir haben auch Erfahrungen in verschiedenen Kantonen, wo die Behörden aktiver sind und wo es viel weniger zu Ausbeutung und zu Missständen kommt.
Dank der Kontrollen, die doch möglich sind. Rund die Hälfte der Kantone wendet das Statut der Kabaretttänzerinnen an. Ohne Statut würden die Arbeitsbedingungen noch schlechter und die Frauen in die Illegalität getrieben, sagt Martha Wicker weiter und verweist auf Kantone, die das Statut aufgegeben haben.
Sie haben festgestellt, dass es viel mehr illegalisierte Frauen aus Drittstaaten sind, die jetzt natürlich immer mit der Angst als Tänzerin arbeiten. Es hat eine Zunahme von europäischen Tänzerinnen gegeben, aber die brauchen genauso den Schutz wie die Frauen aus Drittstaaten.
Zusammen mit Frauenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und GastroSwiss wehrt sich auch der Verband von Konzertlokalen, Kabarets und Dancings gegen das Ende des Tänzerinnenstatuts aus etwas anderen Gründen.
Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, ein diversifiziertes Programm auf die Bühne zu stellen, also mit Ausländerinnen aus der ganzen Welt. Das ist ein sehr großes Problem. Und dann die Rekrutierungsmöglichkeiten, die sind verschwindend klein in der EU.
Sagt Präsident Jörg König. Wenngleich, auch er sieht die Schwierigkeit der Kontrollen.
Leider besteht die Kontrollfunktion da zu wenig oder es ist schwierig, das zu kontrollieren. Aber das darf kein Grund sein, etwas Bestehendes abzuschaffen, nur weil die Kontrollfunktion nicht möglich sind.
Die Gegner der Bundespläne wollen vielmehr die Rechte der Kabaretttänzerinnen aus Ländern außerhalb Europas ausbauen. So würden Ausbeutung, Menschenhandel und Zwangsprostitution verhindert. Es sei unverständlich, dass der Bund das Statut fallen lassen wolle und gleichzeitig einen Maßnahmenplan gegen den Menschenhandel präsentiere. Die Einschätzung des Bundesamtes für Migration? Michael Glauser.
Wir wollen alles unternehmen, um diese Frauen zu schützen, um diese Abhängigkeitsverhältnisse zu durchbrechen. Und da gehören auch Maßnahmen in diesem Bereich dazu.
Beispielsweise die runden Tische gegen den Menschenhandel in den Kantonen und ein verbesserter Opferschutz.
Christine Wanner. Die Vernehmlassung zum Ende des Gabaret-Tänzerinnen-Statuts läuft noch bis am Freitag. Dann wird man wissen, welche Vorstellung von mehr Schutz sich durchsetzt. Vijay Mallya steht für Prunk und Glamour, für Geld und Bier und eine Airline. Der indische Unternehmer hat ein Imperium aufgebaut, zu dem nicht nur die bekannteste indische Biermarke Kingfisher gehört, sondern auch die bislang zweitgrößte Fluggesellschaft des Landes, die ebenfalls Kingfisher heißt. Seit einiger Zeit aber stehen die Kingfisher-Flugzeuge am Boden. Die Airline ist bankrott. Karin Wenger aus New Delhi.
The name is Mallya. Vijay Mallya.
My name is Vijay and you can call me Vijay.
Sein Name ist Mallya, Vijay Mallya, der König der guten Zeiten, wie er sich selbst nennt. Der schwerreiche und ebenso schwergewichtige Mitfünfziger mit dem grauen Ziegenbart ist nicht nur Unternehmer, er ist auch Abgeordneter im indischen Parlament. Er besitzt Yachten, Zuchthengste und einen roten Bentley, eine Whiskymarke und eine Airline.
Here comes the sailor guy.
Ooh-la-la-li-la-la.
Und er lässt sich gerne feiern, hier mit einem Werbespot auf Indiens MTV-Sender. Obwohl, eigentlich gibt es für den Gründer der Kingfisher Fluggesellschaft zurzeit wenig zu feiern. Denn seine Airline ist pleite. Die 4000 Angestellten warten seit 7 Monaten auf ihren Lohn. Anfang Oktober traten sie in Streik. Seither stehen die 66 Flugzeuge am Boden. Letzte Woche hat die indische Luftfahrtbehörde der Fluggesellschaft Kingfisher dann auch noch die Lizenz entzogen. Ganz aus heiterem Himmel kam dieses Grounding allerdings nicht. Vijay Mallyas Fluggesellschaft Kingfisher, bislang immerhin die zweitgrößte in Indien, hat seit ihrem Start 2005 nie Gewinne eingeflogen. Schon vor einem Jahr musste die Airline unzählige Flüge streichen, weil ihr das Geld ausgegangen war. Die Fernsehkommentatoren prophezeiten schon damals das Ende der Kingfisher Airline. Deren Buchhaltung sei das pure Chaos.
You can call it a mess, you can call it whatever you want.
Nennen Sie es ein Chaos, was immer Sie wollen. Sagen Sie uns tot. Sie verstehen einfach nicht, um was es hier geht, widersprach Vijay Mallya damals im indischen Sender MTV. Vijay Mallya, der selbsternannte König der guten Zeiten, wollte auch König der Lüfte sein. Er steuerte einen aggressiven Expansionskurs. Trotz der steigenden Benzinkosten und Flughafengebühren bestellte er Flugzeuge, unter anderem auch mehrere des Typs Airbus A380. Er hoffte auf die wachsende indische Mittelschicht. Diese trank bereits ein Kingfisher Bier, aber mit seinen Flugzeugen wollte sie nicht so richtig fliegen. Zu oft blieben diese am Boden. So wuchs der Schuldenberg bis heute auf mehr als 2 Milliarden Franken. Die Hauptschuld an der Bruchlandung seiner Airline schiebt Mallya der Regierung zu.
Request to the government on multiple fronts to make Indian aviation more viable than it currently is.
Ich fordere die Regierung auf, das System der indischen Luftfahrt zu ändern, damit Fluggesellschaften überleben können. Die Steuern im Sektor sind viel zu hoch und die Treibstoffpreise auch, ärgert er sich. Eine berechtigte Kritik finden Experten. Der Industrie fehle es an fairen Wettbewerbsbedingungen, hohe Steuern auf Kerosin, explodierende Flughafengebühren, ein Überangebot und damit ein harter Preiskampf. Das alles treibe die privaten Fluggesellschaften in die roten Zahlen. 5 der 6 privaten Airlines machen heute Verluste. Die staatliche Air India überlebt nur dank staatlichen Subventionen. Die Regierung ist den privaten Airlines jetzt ein Stück weit entgegengekommen. Diese dürfen ihren Treibstoff nun direkt aus dem Ausland importieren. Seit neuestem können sich auch ausländische Investoren bis zu 49% an indischen Fluggesellschaften beteiligen. Auf diese ausländischen Investoren hofft auch Vijay Mallya. Um seine Flugzeuge nur halbwegs wieder flugtüchtig zu machen, bräuchte er 1 Milliarde Franken. Von wem er die bekommt, ist noch unklar. der nicht mehr ganz Milliardär, hält sich bedeckt und in den vergangenen Wochen auch versteckt. Zuletzt wurde er am vergangenen Sonntag Zigarre rauchend am Formel-1-Rennen außerhalb von Delhi gesichtet. Als Besitzer eines Formel-1-Teams hat er schließlich noch andere Verpflichtungen, als seine bankrotte Airline zu retten.
People say, live life king size, but we say, live life Malia style.
Ein Porträt aus Neu-Delhi, das war Karin Wenger. Jeremias Gotthelf, das ist nicht nur der bekannte Emmentaler Bauernschriftsteller, dessen Figuren Uli der Pächter oder Anne Baby Jorweger wir aus Franz Schnieders Filmen kennen. Pfarrer Albert Bitius gilt auch als streitbarer konservativer Moralist. Heute Abend präsentieren Germanisten der Universität Bern die ersten 8 von 67 Bänden einer historisch-kritischen Gesamtausgabe seines Werks. Sie greifen zurück auf einen umfangreichen Nachlass des Dichters. Einen Nachlass, der allerdings nicht ganz vollständig ist. Bern-Korrespondent Toni Koller.
Christoph von Zimmermann gehört zu den Herausgebern der historisch-kritischen Gesamtausgabe von Gotthelfs Werk. Die Absicht dahinter:
Wir wollen vor allem den Gotthelf zeigen, der bislang in der Rezeption eher verschüttet gewesen ist, nämlich Gotthelf als Zeitgenossen einer der bewegtesten Phasen der Schweizer Geschichte.
Historische Dokumente zeigen, der konservative Heimatdichter vertrat als junger Mann auch liberale Ideen.
1830 ist der große Berner Umbruch. Er empfindet das als eine Fortsetzung der französischen Revolution und ist begeisterter Liberaler dieser ersten Stunde. Er sagt, die wichtigste Aufgabe, die wir in einer freieren Gesellschaft vor uns haben, ist, den Menschen mündig zu machen.
Dabei hat Jeremias Gotthelf aber nicht ganz zu Unrecht auch den Ruf eines konservativen Bewahrers.
Immer wieder trat er auch in Opposition zu den Reformen. Daraus entwickelt sich tatsächlich auch ein konservativerer Gotthelf, der dann sehr kritisch den Entwicklungen im Vorfeld zur Bundesstaatsgründung gegenüberstand.
Auch dazu gibt es genügend Belege. Aber noch liegt ein Teil des persönlichen Nachlasses von Jeremias Gotthelf bei einem seiner Nachfahren und der weigert sich bis heute, das Material für Öffentlichkeit und Forschung zugänglich zu machen. Für Wissenschaftler wie Christian von Zimmermann ein Ärgernis.
Natürlich ist es so, dass wir gerne wüssten, was in diesem Nachlass ist. Ganz dezidiert bin ich der Auffassung, dass das ein öffentliches Kulturgut ist. Die juristischen Aspekte kann ich nicht beurteilen. Mir wäre vielmehr daran gelegen, dass man eine Übereinkunft mit der Familie finden könnte.
Noch bleibt dazu etwas Zeit. Die historisch-kritische Gesamtausgabe von Gotthelfs Werk soll im Jahr 2037 fertiggestellt sein.
Neue Bücher, viele neue Bücher, aber eben, da gibt es diesen Schönheitsfehler, den immer noch unverwöchentlichen Teil von Gotthelfs Schriften. Auf Anfrage wollten die Erben heute kein Interview geben, aber sie verwiesen auf Aussagen, die sie vor 5 Jahren gemacht hatten. Inlandredaktorin Caroline Ahn hat damals einen Gotthelf-Nachkommen porträtiert. Sie hat für uns das Material aus dem Archiv geholt.
Der Arzt Christoph von Rütte, Ururgroßsohn von Albert Bitius, sprich Jeremias Gotthelf, lebt im Haus seiner Eltern und Großeltern in Bern, inmitten von Gotthelfs Möbeln und Gegenständen.
Wir befinden uns also jetzt hier im Archivteil. Das ist eigentlich einfach so genannt, weil hier der grösste Teil der Gegenstände gelagert ist.
Auf Gotthelfs Schreibtisch schreibt auch von Rütte noch, Gotthelfs Spazierstöcke stehen griffbereit neben der Tür. Im Schrank liegt neben dem Brautkranz von Gotthelfs Frau auch eine Glocke.
Wenn man den nächsten Gang verlangt hat, dann hat man geläutet.
Im Pfarrhaus in Lützelflü. All diese Zeugnisse einer vergangenen Zeit vereint an einem Ort. Ein Glücksfall, sagt von Rütte. Begünstigt davon, dass die Familie den Wert des Nachlasses früh erkannt habe und
dass die weiteren Familienmitglieder in absteigender Linie im Stammbaum in den meisten Fällen Pfarrer waren mit grossen Häusern und konnten den Nachlass einerseits auf die Seite tun, andererseits aber eben auch katalogisieren und inventarisieren.
Neben Gegenständen interessieren aber vor allem Gotthelfs Schriften. Der grosse Teil lagert in der Burgerbibliothek in Bern und wird in der historisch-kritischen Gesamtausgabe nun wissenschaftlich aufgearbeitet. Ein Teil des Nachlasses lagert jedoch in einer Grossbank unberührt.
Da gibt's einiges, Ich denke hier vor allem auch an Brutbriefe, die die Brutleute geschrieben haben. Die hat die Witwe Bizios Dariet und auch die Tochter Cecil von Rütte Bizios später mit dem Vermerk draufgeschrieben, dürfen nie veröffentlicht werden, nach unserem Tode zu verbrennen. Und auch unsere Generation mit mir hat jetzt Hemmungen, die rauszugeben.
Ein Abwägen zwischen privaten und öffentlichen Interessen.
Irgendwann wird sicher Zeit reif sein, dass man auch dann sagt, das öffentliche Interesse ist grösser, dass man die Briefe rausgibt. Aber diese Zeit ist heute noch nicht so, dass man das könnte machen.
So werden diese Schriften in die historisch-kritische Gesamtausgabe mit Millionenbeiträgen von der öffentlichen Hand unterstützt, wohl nicht mit einbezogen werden können, trotz einer Vereinbarung mit der Universität.
Hat dort aber auch klar deklariert, das, was ich nicht darf, das mache ich auch nicht.
Und was er nicht dürfe, hat von Rüttes Vater bestimmt. Dieser habe das Familienarchiv durchgearbeitet, inventarisiert und unterteilt.
Er hat es also bildlich gesagt in eine schwarz-grau-weiss-Zone da, wo er gesagt hat, schwarz darf nie veröffentlicht werden, wie die Briefe, die man gesagt hat, grau, das ist eine Frage von der Zeit und eben zu weiss, wo man kann sagen, das kann man problemlos rausgeben, was wir auch gemacht haben.
Beispielsweise Büchlein, in welche Gotthelf jeden Besucher im Pfarrhaus eingetragen hatte. Was der Vater verordnet hat, gilt für Christoph von Rütte immer noch. Das heißt, die Wissenschaft wird keinen Einblick in diesen Teil des Nachlasses erhalten und so auch nicht wissen, was das Bild Gotthelfs alles noch vervollständigen könnte.
Wir haben sicher die Verantwortung, Hilfe zu leisten, dass die Gesamtausgabe wirklich zum Werk des Jahrhunderts wird. Aber wir müssen natürlich, wie ich auch gesagt habe, gleichzeitig auch die Emotionalität der Vergangenheit berücksichtigen. Und das ist natürlich einfach eine Gratwanderung, weil, ich sage jetzt, die Germanisten, die sind natürlich nicht emotional so eng verbunden, wie wir sitzen sie in der Generationenfolge.
Emotionale Verpflichtung für von Rütte gewichtiger als das öffentliche Interesse an Gotthelfs Leben.
Caroline Ahn, die letzten Geheimnisse von Jeremias Gotthelf. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.